was sie alles gehört. Es gehört mehr gesund gegessen, mehr gespurtelt, weniger gewogen, mehr gearbeitet, mehr geliefert, mehr Urlaub, immer mehr Geld, mehr gelesen, mehr geliked, immer mehr kommentiert und alles geschert. Ich glaube, dass nicht mehr geschert gehört, sondern sie geschert gehört. Mehr kümmert, mehr hingeschaut, viel mehr geholfen. Weil helfen mehr ist als nur ein Job. Jetzt bewerben unter caritas-jobs.at.
Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Edith Meinhardt, ich bin freie Journalistin und beschäftige mich mit außergewöhnlichen Schicksalen und immer auch mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 69. Ausgabe der Dunkelkammer. Für mich persönlich ist es die 5. Ich habe Anfang Februar, angespornt von Michael Nikpasch, in der Dunkelkammer mein Debüt gehabt und ich werfe aus gegebenem Anlass einen kurzen Blick zurück. In der Ausgabe 53 war die 67-jährige Oberösterreicherin Annemarie im Studio. In dem Gespräch mit ihr ging es um ihre Tochter, die vor mehr als 7 Jahren an einem Tag im Jänner tot im Innenhof eines Linzer Wohngebäudes gefunden worden war. Die Polizei ging damals von einem Suizid aus. Doch die Eltern der verstorbenen jungen Frau stießen im Laufe der Zeit auf immer mehr Ungereimtheiten und sogar DNA-Spuren, die den Verdacht nahelegen, dass ihre Tochter anders zu Tode gekommen ist. Möglicherweise gewaltsam. So fand sich etwa an der Wärmeflasche, die der Toten gehörte, die DNA-Spur eines Mannes, der nicht schlüssig erklären konnte, wie sie dahin gekommen ist. Sie können die Episode 53 bei Interesse gern nachhören. Ich habe damals jedenfalls versprochen, an dem Fall, in dem so viele Fragen offen geblieben sind, dran zu bleiben und zu berichten, wenn es etwas Neues gibt. Das mache ich hiermit. Es gibt 2 Neuigkeiten. Zum einen hat Verena Gabriel, eine Kollegin bei den Oberösterreichischen Nachrichten, die Geschichte aufgegriffen und in der Ausgabe der Zeitung vom 11. April ausführlich darüber berichtet. Und zum anderen ist es der Familie gelungen, jenen Mann ausfindig zu machen, der seine DNA-Spur auf besagter Wärmeflasche hinterlassen hat. Ihm wurde nun eine Zivilrechtsklage zugestellt, damit hoffen die Eltern Bewegung in die Causa zu bringen. Für die Polizei und die Staatsanwaltschaft ist sie ja längst abgeschlossen. Am 25. April beginnt das zivilrechtliche Verfahren in Linz. Ich mache hier einen Punkt, aber ich verspreche, auch dieses Mal Fortsetzung folgt. Bevor ich gleich meinen heutigen Gast begrüße, möchte ich mich noch sehr herzlich für die Reaktionen auf mein letztes Studiogespräch bedanken. Zu Gast waren der 24-jährige Tschetschene Ahmad und der 60-jährige Wiener Grätzl-Polizist Uwe Schaffer. Die genannten Herren sind als Cop und Che TikTok-Stars für Jugendliche. Ich habe über die beiden, über ihre Geschichte und ihre ziemlich unwahrscheinliche Begegnung und was daraus entstanden ist, ein Buch geschrieben, das vor 4 Wochen im Mandelbaum Verlag erschienen ist, und möchte 2 Mails, die mich dazu erreicht haben, herausgreifen. Norbert Hintersteininger hat geschrieben: Das Buch ist großartig, berührend, fesselnd und sollte, ich raffe ein wenig, zur Pflichtlektüre für jede Institution werden, von der Schule bis zur Polizei, von der Elementarpädagogik bis zum AMS. Vielen lieben Dank, Herr Hintersteininger. Ihre Rückmeldung freut mich wirklich sehr und ich gebe sie auch gerne an Ahmad und Uwe weiter, weil genau das die Absicht oder vielleicht besser die Hoffnung von Cop und Che ist, nämlich in den Schulen, in der Polizei und bei Behörden etwas zu bewirken. Und auch das Mail von Christine Kiesenhofer hat mich in dieser Hinsicht sehr gefreut. Sie schreibt, sie habe sich den Podcast über Cop und Che gleich 2-mal angehört und, ich springe hier wieder ein bisschen, sie überlege nun, Zitat, für wen ich das Buch bestellen werde, für die Schulbibliothek und fürs Lehrerzimmer meiner ehemaligen Mittelschule, wo ich bis vor kurzem Lehrerin war, auf jeden Fall. Dort sind zwar keine Tschetschenen, aber viele Kinder mit türkischem Hintergrund, die oft Probleme haben und Probleme machen. Vielleicht hilft es ein bisschen. Liebe Frau Kiesenhofer, auch Ihnen vielen, vielen Dank. Eben, das ist die Idee, vielleicht hilft es ein bisschen. Und nun darf ich meinen heutigen Gast begrüßen. Er heißt Wolfgang Popp. Ich habe ihn vor längerer Zeit als Makler kennengelernt. Er ist hier im Studio, aber in einer anderen Rolle. Herr Popp hat sich nämlich etwas vorgenommen. als er noch voll im Berufsleben gestanden ist, nämlich er wollte, wenn er 65 wird, einen Tag in der Woche für die Allgemeinheit spenden. Sprich, er wollte sich als Freiwilliger für die Gesellschaft engagieren. Wie das mit guten Vorsätzen so ist, oft bleibt das ja dabei, in diesem Fall aber nicht. Herr Popp hat seinen 65. Geburtstag mittlerweile hinter sich und er hat diese Idee tatsächlich umgesetzt. Herr Popp, könnten Sie sich kurz vorstellen, ich freue mich sehr, dass Sie da sind, was haben Sie beruflich gemacht und warum wollten Sie in der Pension nicht einfach chillen, sich um die Enkel, um die Freunde, um den Garten kümmern?
Also auch einmal herzliches Grüß Gott. Die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich wahrscheinlich, ich bin jetzt 68, schon drei Leben gelebt habe, weil ich einfach jemand bin, der wahnsinnig gern aktiv ist. Und ich könnte mir, obwohl ich in der Zwischenzeit vier Enkel habe, drei Kinder, da ist die älteste 44, mir absolut nicht vorstellen, nur eine Großvaterrolle einzunehmen, im Garten zu arbeiten, obwohl ich das leidenschaftlich gern mache. Es lässt sich alles kombinieren.
Das heißt, die arbeiten immer noch?
Ich arbeite noch ganz normal weiter. Ich bin Partner, Kooperationspartner von Engel & Völkers. Wir sind ein internationaler Immobilienmakler im doch gehobenen Bereich. Nachdem ich selbstständig bin, kann ich natürlich ohne Probleme weiterarbeiten. Der große Vorteil ist, ich beziehe seit drei Jahren ein Fixeinkommen, nämlich meine Pension, die gar nicht so schlecht ist, weil ich immer Höchstbeitrag einzahlt habe. Und ich habe mich eben entschieden, mit 65 Jahren beim Roten Kreuz anzufangen.
Und warum haben Sie selbst im Leben viel Hilfe bekommen und wollten was zurückgeben oder haben Sie sich da?
Nein, mich hat eigentlich immer die Medizin interessiert, anderen Leuten zu helfen. Ich habe einmal eine Reanimation gemacht, da war ich noch nicht beim Roten Kreuz, an einer Bushaltestelle in Oberla, wo, glaube ich, 30 Leute rumgestanden sind und nur geschaut haben und keiner was gemacht. Und das hat mich damals sehr beeindruckt, wie es mich dann aus dem Notarzt-Hubschrauber angerufen haben, was ich denn genau gemacht habe.
Und wussten Sie, was Sie tun?
Ja, das habe ich schon gewusst. Einen Erste-Hilfe-Kurs habe ich gemacht. Sogar mehrere Erste-Hilfe-Kurse, weil ich leidenschaftlicher Hochseesegler bin und Skipper. Und auf hoher See ja medizinische Versorgung nicht sofort da wäre, wenn man sie braucht. Und da habe ich mich da schon immer dafür interessiert.
Und was hat Sie beeindruckt, dass die anderen da gestanden sind und nicht wussten, was sie tun sollen?
Ja, das hat mich nicht beeindruckt. Das finde ich furchtbar, dass die Leute, ich meine, jetzt wird es ja noch ärger in Zeiten der Handys. Da kann ich ein Beispiel erzählen, wo wir auf der Straße eine Reanimation gehabt haben, dass die Leute einfach das filmen. Also solche Dinge verstehe ich nicht.
Mhm. Das ist auch verboten, entwürdigend.
Ja, natürlich, aber sie tun's. Ja. Ich meine, die Polizei kommt dann, aber es wird unverständlich.
Das heißt, Sie haben diese Reanimation gemacht damals, erfolgreich scheinbar?
Na, damals, sie war erfolgreich, also der hat im Notarzt-Hubschrauber gelebt. Was nachher ist, weiß ich nicht. Es ist leider so, dass die meisten Reanimationen nicht erfolgreich sind. Ja. Ich habe gesehen, dass er schon eine Narbe von oben bis unten gehabt, also ich nehme an, der wird schon eine Bypass-Operation gehabt haben. Und durch die Herzdruckmassage, das ist ja wichtig, die ersten paar Minuten sind entscheidend. Das war dann in 8 Minuten der Notarzt-Hubschrauber da, das habe ich alles erst nachher erfahren, habe ich eben so lange reanimiert, bis die Ärzte professionell das übernommen haben.
Und damals haben Sie auch schon den Entschluss gefasst, wenn ich mal 65 bin, werde ich...
Mir hat immer das Rote Kreuz vorgeschwebt. Ja.
Gab es auch andere Ideen, was Sie sonst machen hätten können?
Nein, das hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass es einfach Rettungssanitäter beim Roten Kreuz werden wird.
Und welche Ausbildung muss man machen, bevor man sich ins Rettungsauto setzt?
Erst einmal macht man laufende Ausbildungen. Überhaupt, wenn man, es ist ja der große Unterschied, ob man nur Krankentransporte oder ob man echt Rettungseinsätze macht. Es wird laufend vorgeschrieben, man muss also ständig zertifiziert werden, man muss ständig Kurse machen und man hat ja auch das eigene Interesse, weil es geht ja um etwas. Es geht ja um ein Menschenleben. Ja.
Das heißt, man würde sich nicht gut fühlen, wenn man dann irgendwas
macht. Wenn ich da nicht weiß, was ich tun soll. Ja.
Wie laufen denn Ihre Dienste ab?
Nachdem ich freiwillig bin, kann ich mich freiwillig eintragen. Wir haben den Dienstplan, den schaue ich mir an und dann sage ich so, nächsten Mittwoch ist von 8 bis 18 Uhr Zeit. Das wird ein Fahrer gesucht, wobei der Fahrer immer auch der Sanitäter ist. Das ist nicht so wie bei der Wiener Berufsrettung. Ja, und da trage ich mich ein und dann bin ich Sanitäter.
Und wo fahren Sie? In Niederösterreich?
In Kottingbrunn, ja.
Das klingt so, als wäre da nicht so viel los.
Also es ist überall sehr, sehr viel los. Wir haben jetzt in Kottingbrunn am Flugplatz sogar wieder einen Notarzt-Hubschrauber stehen. Seit Ostern, der ist schon einmal dort gestanden, war jetzt jahrelang nicht im Einsatz. Seit Ostern steht er wieder dort. Erleben. Das schönste Erlebnis ist einfach das, wenn man am Abend da sitzt und sagt, heute habe ich was für die Allgemeinheit gemacht. Ich habe geholfen.
Was war zum Beispiel der letzte Dienst? Haben Sie da so ein
Der letzte Dienst Beispiel? War gestern Sanitätseinsatz bei einem Marathon, wo eine Frau zusammengebrochen ist, der es überhaupt nicht gut gegangen ist. Wo die ganzen, also nur um ein Beispiel zu geben, 41 Grad Fieber, gut, es hat 30 Grad Außentemperatur gehabt, sie war überhaupt nicht mehr ansprechbar, wir haben sie dann ins Spital gebracht. Ja.
Und was war da für Sie zu tun?
Ja, erst einmal, was hat die Frau? Zu überlegen, alarmieren, Notarzt, ja, nein. In so einem Fall Notarzt, also NEF heißt es bei uns, Noteinsatzfahrzeug, der hätte 20 Minuten gebraucht, da sind wir schneller im Spital in Baden, haben wir nicht Spital geführt, die Person.
Das war ja das Aufregendste an diesem Tag, aber wahrscheinlich.
Ja, das andere gestern waren Kinderläufe dabei, da haben sie halt die Kinder, die gestürzt sind, die Knie aufgeschlagen, die kommen dann verbindet man es. Und
das bunte Pflaster.
Ja, genau. Und Läufer, die halt im Ziel nachher zusammenbrechen, um die man sich dann kümmert, schaut, geht's dem eh halbwegs gut? Wenn nicht, haben wir so spezielle Lösungen, die wir denen einträufeln und nach 5 Minuten sind sie wieder halbwegs benannt.
Was war denn Ihr bisher dramatischster Einsatz?
Vom Mentalen her war das, wobei wir bis heute nicht wissen, was das wirklich war. Es war kein epileptischer Anfall, aber es war sowas Ähnliches. Der Mann hat's gehoben im Bett. Der hat eine unendliche Kraft gehabt. Und selbst dann wieder Notarzt gekommen ist, war nach 6 Infusionen noch immer nicht wirklich ruhig. Wir haben ihn dann ins Spital geführt auf der Neurologie. Und was eben bei uns wichtig ist, dass wir uns nicht erkundigen, was nachher mit dem Patienten ist.
Warum nicht?
Weil das zu sehr belasten würde. Ja.
Das wollte ich gerade fragen. Wie geht man danach nach Hause?
Das habe ich selber nicht gewusst. Also mein überhaupt erster Einsatz, ich bin um 5:30 in den Dienst gekommen. Das war während der Ausbildung. Mein erster Einsatz war, wie wir zu einer sterbenden Person gerufen worden sind. Es war ein relativ junger Mann, der Kinder hatte, was mich natürlich, wenn man selber Kinder hat, sehr beeindruckt. War letztendlich erfolglos. Nach einer Dreiviertelstunde ungefähr sagt man, wird's dann aufhören. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt bin ich neugierig, ob mir das verfolgt. Ja, das ist natürlich dann schon so, wenn man dann am Abend drüber nachdenkt, verfolgt man das sehr wohl. Wichtig ist, dass es am nächsten Tag verarbeitet ist. Habe ich nicht gewusst, ob ich das kann oder nicht. Ich habe dann festgestellt, ich kann's. Dasselbe ist, wenn man mit viel Blut zu tun hat. Manche halten das nicht aus. Ich habe gesehen, kein Problem.
Das weiß man vorher von sich
das
nicht?
Das weiß man nicht. So richtig wissen. Weil es ist ein Unterschied, ob ich zu einem Schwerverletzten komme oder ob ich irgendwo sehe, wie sich einer ritzt und es rinnt halt ein bisschen Blut. Ja.
Sie bekommen ja in dieser Rolle Einblicke in menschliche Schicksale, die Sie als Makler von, wie Sie es angesprochen haben, eher teuren Immobilienobjekten sonst nicht hätten. Hat das Ihren Blick auf die Welt, auf das Leben verändert?
Beim Roten Kreuz macht man ja nicht nur Rettungsdienst, sondern man macht ja Krankentransporte, wo man Leute von der Strahlentherapie abholt, von der Dialyse abholt, von der Orthopädie abholt. Und wenn ich mir da manche anschaue, die 40, 45 sind, wie die benannt sind, ist man dankbar, wie es uns so im Geld.
Mhm. Ja. Und das hätten Sie wenn in Ihrem beruflichen Leben gar nicht so hautnah gesehen?
Nein. Da sieht man das Monetäre, meine Liegenschaft verkauf. Und das macht mir natürlich auch extremen Spaß. Aber das kann man mit dem anderen Engagement überhaupt nicht vergleichen.
Weil da sieht man Menschen in verletzbaren Situationen. Genau.
Und wenn ich heute zum Beispiel nicht fahre und mit der Person, der sehr schlecht geht, weil es einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hat, im Rettungsauto sitzt, und da habe ich natürlich den großen Vorteil aufgrund meines Alters, glaube ich, meistens sowieso bin ich der Notarzt. Und man sieht auch dann, wie man die Leute beruhigen kann. Also man spricht mit ihnen und man bringt sie runter. Ja. Es wird der Blutdruck besser und so weiter. Ja.
Warum glauben die Leute, sie sind der Notarzt? Wegen ihrem Alter?
Leute, ja. Und die weißen Haare. Und wir haben ein Stethoskop, weil wir ja mit dem Stethoskop den Blutdruck messen.
Mhm.
Und daher glauben die Leute, das passiert mir sehr oft.
Aber das heißt, in Ihrem Alter gibt es gar nicht so viele, Nein. die sich engagieren?
Nein. Wir haben vorwiegend Junge.
Sie waren ja beruflich sehr erfolgreich und haben wahrscheinlich alles erreicht, das man im Leben jetzt erreichen kann. Was war für Sie dann der Auslöser, dass Sie gesagt haben, ich mache jetzt etwas, das überhaupt nichts mit Geldverdienen zu tun hat?
Der Auslöser hat begonnen vor circa 15 Jahren, bis zu dem Zeitpunkt war ich eigentlich reiner Materialist. Also für mich war Geldverdienen das einzig Wichtige. Mir hat dann eine Freundin, die Psychologin ist, gesagt, ich soll einmal in ein Kloster gehen. Das weiß ich nicht, da bin ich mit einem großen Auto, mit einem dicken hingefahren, mit den Händen, mit den Uhren und was über so ist. Und nach 3 Tagen habe ich alles ins Auto gelegt und nicht mehr angeschaut.
Was ist da passiert in den 3 Tagen?
Das war Meditation. Das war für mich ein Schlüsselerlebnis. Die erste Messe, wann die im Choral singen mit Orgelbegleitung. Da kriege ich jetzt noch eine Gänsehaut, wenn ich das denke. Dann hat mich meine Frau ersucht, ob ich mit ihr eine Ausbildung mache zum systemischen Familienaufsteller, Organisationsberater. Das habe ich gemacht bei Elka de Geus und Stefan Dörer, die 2 sehr anerkannte Kapazitäten sind. Diese Ausbildung dauert 1,5 Jahre. Die ersten 3 Monate habe ich mich gefragt, was tue ich da eigentlich? Ich habe mich gefragt, was spürst du? Ich habe überhaupt nichts gespürt. Und das hat sich geändert.
Sie haben mit der Frage gar nichts anfangen können.
Weil ich nichts gespürt habe. Und wenn man sich aber wirklich auf das einlässt, und das ist ja wissenschaftlich bewiesen bei Familienorganisationsaufstellungen, das bewirkt etwas. Das ist unglaublich. Das war eine von vielen Schlüsselerfahrungen. Man muss sich einlassen darauf, dass man etwas spürt. Wenn ich nur an Geld und solche Dinge denke, dann lässt man nicht zu, dass man auch Gefühle zulässt, Stimmungen zulässt, weil man ist immer der Starke. Man ist immer super drauf. Wie geht's das? Super. Und dort lernt man, das zuzulassen. Und in sich hineinhorchen, ja, so wie ich gemacht.
Und wie Sie da in sich hineingehorcht haben, da gab es dann auch diesen Moment, dass Sie etwas für andere tun wollten?
Ja, das ist dann ein schleichender Prozess, der immer mehr kommt. Ja.
Vielleicht ein kurzer Einschub. Österreich ist eigentlich ein Land der Freiwilligen. Laut Sozialministerium sind 49% der Bevölkerung über 15 Jahren sozial engagiert. Also jeder und jede zweite, das sind sage und schreibe 3,7 Millionen Menschen. Ungefähr ein Viertel davon ist in Vereinen aktiv. Der Rest engagiert sich informell. Da gehören auch handwerkliche Einsätze in der Nachbarschaft dazu oder Besuche bei kranken Menschen und ähnliches. Und für dieses riesige Heer an Helferinnen und Helfern gibt es übrigens ein eigenes Gesetz, das sogenannte Freiwilligengesetz. Das regelt die arbeitsrechtlichen Bedingungen, das freiwillige soziale Jahr, den Gedenkdienst. Hilfe wird ja überall gebraucht, in der Altenbetreuung, in der Hospizbewegung, in der Rettung, für die Nachhilfe, in der Integrationsarbeit. Die Liste lässt sich, glaube ich, lange fortsetzen. Vor 2 Jahren hat in Deutschland deshalb die CDU eine Debatte losgetreten, als sie vorgeschlagen hat, das freiwillige soziale Jahr in ein verpflichtendes soziales Jahr umzuwandeln. Da hat sich dann ein 17-Jähriger mit einem Gastkommentar in der Wochenzeitung Die Zeit zu Wort gemeldet und sinngemäß gemeint, alles schön und gut, aber warum sollen nur wir Junge was beitragen? Wie sehen Sie das?
Umso jünger man ist und eine soziale Tätigkeit ausübt, glaube ich, dass das den Einblick ins Leben verändert. Also ich sehe es sehr, sehr positiv. Auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber ich bin natürlich in meinem Alter schon etwas abgeklärt und brauche nicht mehr die Erfahrung, dass ich sehe, wie es anderen geht. Und ich glaube, dass das, wenn das Jugendliche machen, sicherlich ein richtiger Zeitpunkt ist.
Und was lernen Jugendliche da oder sehen
Sie? Demut. Demut, Freude am Leben. Ja.
Das heißt, sie sind dann weniger unzufrieden und schätzen vielleicht auch, was sie haben?
Sie schätzen genau wesentlich mehr, was sie haben. Und dass nicht nur alles mit Geld bezahlbar ist. Dass es andere Dinge als Geld gibt.
Es gibt nicht nur ein Freiwilligengesetz, es gibt alle paar Jahre auch einen Freiwilligenbericht. Der letzte stammt aus 2022 und darin heißt es, dass fast 30% der Freiwilligen sich im Bereich Sport und Bewegung engagieren. Katastrophenhilfe und Rettungsdienste kommen mit 22% gleich dahinter. Eher unbeliebt sind offensichtlich Flüchtlingshilfe oder Nachhilfe für benachteiligte Kinder. Könnten Sie sich das eigentlich auch vorstellen?
Kann ich mir vorstellen, macht zum Beispiel meine Gattin, die hat für ukrainische Flüchtlinge Deutsch-Nachhilfe gegeben. Oder Deutschkurse, ja. In unserer Gemeinde, Stadtgemeinde, ja.
Haben Sie sie angesteckt?
Na, die ist sehr sozial.
Es ist ja eine ständige Klage, dass Menschen nur an sich denken und man höchstens solidarisch ist mit den eigenen Familienmitgliedern oder dem engeren sozialen Umfeld. Haben Sie da schon Freunde, Bekannte animiert, es Ihnen gleich zu tun?
Animieren würde ich sie nicht. Ich glaube, auf das muss jeder selber draufkommen. Aber man sagt sicherlich, also man hat Achtung davor.
Das heißt, die Leute sagen, super, dass sie das machen.
Genau. Wenn sie mit einem roten Gewand aus dem Haus gehen, sagen am 6. davor, sagen sie, Hut ab.
Und machen Sie das wirklich einmal in der Woche?
Dreimal im Monat auf jeden Fall. Ja. Es ist auch wichtig, wenn man es ja sonst verlernen würde. Also du musst ja Praxis haben. Ja.
Was würden Sie den Menschen raten, die jetzt auch vielleicht so wie Sie vor 65 den guten Vorsatz fassen, aber nicht recht wissen, wie sie es dann anpacken sollen, wo, wie sie gebraucht werden?
Der Name Vorsatz sagt ja eh schon, dass es ein Vorsatz ist. Einfach tun. Aus. Ich war gerade auf meinem Modern Guides, habe mit dem Leiter dort gesprochen, sage ihnen gleich, ich bin 65. Nehmen Sie da überhaupt noch einen Alten? Ich hab gerne, kommen's, ja. Also, man muss es einfach tun.
Aber das könnte eine Scheu sein, dass man sich denkt, man ist vielleicht zu alt.
Ja, genau. Natürlich, man muss schon körperlich auch in der Lage sein, weil man schleppt oft sehr schwere Patienten, wirklich schwere Patienten, wenn's blöd hergeht aus dem dritten Stock, mit einem Tragsessel runter, wo es keinen Lift gibt, also muss er körperlich in der Lage sein, das machen zu können. Aber es gibt beim Roten Kreuz sehr, sehr viele andere Möglichkeiten.
Ja, und auch in anderen Bereichen.
Genau, also das muss jetzt nicht nur, und auch nicht nur das Rote Kreuz, es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, sich sozial zu engagieren.
Es gibt ja eine Redensart, die heißt, Undank ist der Welten Lohn. Stimmt das in Ihrem Fall? Kriegen Sie auch was zurück?
Ich selber, ja. Wenn ich am Abend da sitze, denke ich mir, das war heute ein super Tag. Ich habe was getan.
Das ist gestern zum Beispiel, haben Sie sich das gedacht nach dem Dienst?
Ja, natürlich. Ja. Denkt man sich nach jedem Einsatz. Auch wenn es ein ganzer Tag sehr anstrengend ist, man kommt nach Hause und denkt sich, eigentlich habe ich heute geholfen.
Und wie unterscheiden sich die Tage, an denen Sie ein wunderschönes Objekt verkaufen und jene, wo Sie einer Frau, die beim Marathon zusammenbrochen ist, vielleicht das Leben gerettet haben?
Der Unterschied ist für mich jetzt nicht mehr so groß, wie er früher gewesen wäre. Ich habe beide Male mit Menschen zu tun gehabt. Und auch beim Makeln ist es letztendlich ein intensiver Kontakt mit einem Menschen, der halt beim Makeln dann auch finanziell honoriert wird.
Und aber da freuen Sie sich auch so oder ist das eine andere Freude?
Das ist komplett was anderes. Das ist aber auch eine Sache, der Zufriedenheit. Man ist einfach, als Junger ist man einfach natürlich in der Situation, dass man Geld braucht. Man hat eine Familie, man hat Kinder, man will das. Wenn man älter wird, sieht man, dass das nicht mehr so wichtig ist.
Herr Bob, sehr herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Vielleicht haben wir jetzt ein paar Leute angesteckt. Ich bedanke mich bei den Hörerinnen und Hörern fürs Dabeisein. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Hinweise und Feedback wie immer gerne per Mail an redaktion@diedunkelkammer.at.
Missing Link.